Club von Christina Weiß ist hier versammelt. Das freut mich, freut mich sehr. Ja, ich freue mich sehr, dass Christina Weiß zugesagt hat und hierher gekommen ist. Ich muss sie Ihnen nicht vorstellen. Sie war Staatsministerin, sie hat das Literaturhaus geleitet, sie war Senatorin für Kultur. Einige sind hier, die die Segnungen ihrer Arbeit am eigenen Leib gespürt haben. Also toll, dass Sie gekommen sind, das freut mich. Um ganz kurz in den Abend einzuleiten, die Idee ist entstanden aus der Akademie. Ich habe ja im vergangenen Jahr dieses Buch geschrieben, das heißt Heimatlos, Bekenntnisse eines Konservativen. Und es entstand der Wunsch in der Akademie, dass man darüber redet. Und zunächst war die Idee, sozusagen eine Art Kamingespräch zu machen. Und dann haben aber einige gesagt, ja, wenn wir schon darüber reden, dann kann man auch Leute dazu einladen. Und so ist es also dazu gekommen. Und dann haben wir uns verständlich auf das Stichwort Heimat und Identität, Zugehörigkeit, all die Fragen damit zusammenhängen. Und ich habe dann, weil das ja irgendwie ins Programm muss, dann diesen Titel gewählt, Heimat, ferne Heimat, Ausrufezeichen, weil es irgendein Matrosenlied gibt, das so klingt. Und weil natürlich es mir jedenfalls und Ihnen wahrscheinlich auch nicht ganz leicht fällt, das Wort Heimat gewissermaßen vollkommen unironisch zu verwenden. Denn ich erinnere mich noch an die Heimatfilme, die ich natürlich nicht gesehen habe. Wir erinnern uns auch an den Musikantenstadl und diese ganze Zeit. Das war sozusagen dieser 50er-Jahre-Mief, dem wir, vielleicht kann ich das so sagen, glücklich entronnen sind. Und dann gab es eine lange Heimatpause. Und zu meinem Erstaunen, ich weiß aber nicht, wann das war, tauchten in Eppendorf plötzlich Läden auf, die hießen Unsere Heimat, und darunter stand Echt und Wahr. Und ich habe jetzt herausgefunden, dass das Edeka Lebensmittelläden sind, aber jetzt nicht normale, sondern so ganz schicke, wo es so selbstgemachten Honig zu kaufen gibt oder sowas. Also wenn die Lebensmittelindustrie das Wort Heimat wieder attraktiv findet, dann ist irgendwas passiert. Und es ist ja noch mehr passiert, wir haben inzwischen einen Heimatminister, über den wir vielleicht jetzt nicht unbedingt reden müssen. Vielleicht, der Abend ist jetzt so geplant, dass wir beide uns unterhalten. Und wir haben es nicht vorher geübt. Wir sind also wahrscheinlich noch mehr gespannt als Sie, was daraus wird. vielleicht fangen wir damit an, dass wir uns, also Heimat hat ja ganz viele Bedeutungen und wir würden uns natürlich sofort darauf verständigen können, zu sagen, geistige Heimat, kulturelle Heimat, dann würde ich sagen, meine Heimat ist die Literatur. Das wäre mir aber jetzt ein bisschen zu schnell, sondern ich würde vielleicht doch Heimat erst nochmal und Sie dann eben auch fragen, konkreter fassen. Und dazu muss ich vielleicht sagen, dass ich zwar Hamburg als meine Heimat betrachte, aber eigentlich aus Frankfurt stamme. Und in Frankfurt habe ich meine Kindheit und Jugend verbracht und komme immer mal wieder nach Frankfurt und bin vor einiger Zeit in Frankfurt gewesen und in einer Straße gewesen, so eine kleinbürgerliche Gegend, die ich noch aus meiner Kindheit erinnere und die ich nicht wiedererkannte, weil ich die Ladenschilder nicht lesen konnte und weil die Menschen, die sich auf der Straße unterhielten, nicht Deutsch gesprochen haben. Ich fühlte mich sozusagen, als wäre ich ein Tourist in Tunesien. Es roch ganz fremdartig, es roch hochinteressant. Ich fand dieses Exotische plötzlich ganz, wie soll ich sagen, faszinierend. Ich habe es nur überhaupt nicht mit dem verbunden, was die Stadt meiner Jugend gewesen ist. Und dann bin ich an den Ort gegangen, wo ich als Kind immer gespielt habe. Und diese Orte gab es nicht mehr, weil da eine Autobahn war. Und diese beiden Aspekte, und vielleicht können Sie das irgendwie bestätigen oder dem widersprechen, sind etwas, was natürlich, ich war jetzt nicht sozusagen entsetzt oder traurig übers Maß hinaus, aber ich fand es merkwürdig, dass diese Orte der Kindheit und Jugend, die waren weg. Und das hat natürlich zu tun mit Modernisierung, Globalisierung, Internationalisierung. Und ich würde nicht so weit gehen, das jetzt als einen Heimatverlust zu betrachten, Nur in dem Augenblick, als ich das merkte, habe ich begriffen, was Heimat auch bedeuten kann. Kennen Sie solche Erfahrungen?
Also die Heimat, in dem Moment, wo man es als Verlust empfindet, ist natürlich sehr viel präsenter vielleicht als die Heimat, die man, was ja jeder normale Mensch macht, auch gerne mal verlassen will. Ich will aber anders anfangen. Entschuldigung, ich bedanke mich natürlich für die Idee. Und ich komme wahnsinnig gerne, oder ich nehme gerne solche Anlässe auch, um mal wieder in Hamburg zu sein. Weil eben für mich auch, als ich Hamburg das erste Mal begegnet bin, hatte ich das Gefühl, das kann ich eigentlich nicht gewinnen. Oh, doch, das war ich. Also, als ich Hamburg das erste Mal begegnet bin, hatte ich sofort eine totale Liebe zu dieser Stadt. Und in der Zeit, in der ich in Hamburg war, habe ich eigentlich auch keinen Gedanken an meine Heimat verschwendet. Ich komme nämlich, ich bin geboren zu einer Zeit, als das Land Saargebiet hieß. Das heißt, es war noch nicht mal richtig Deutschland, aber es war natürlich deutsch. Aber auf dem Marktplatz zahlten uns die französischen Flick für jeden Milchzahn 1 Franc. Und wir mussten dann zur Großmutter in die Pfalz, mussten wir über diese schreckliche Grenze, schrecklich bewacht, fürchterlich. Es war auch noch eine Schmuggelgrenze. Und ich hatte unter meinen Kinderjäckchen auch immer rechts und links einen Pfund Kaffee aus Frankreich. Und natürlich immer Angst bei diesen Grenzpassagen. Also da ist schon so eine ganz frühe, eine ganz frühe Prägung, dass Heimat auch etwas Zerrissenes ist oder dass Heimat Grenzen hat und dass man ständig Grenzen überschreiten muss. Und wie gesagt, dann ging das über ein paar Stationen. Als ich dann Hamburg sah und den Hafen und das erste Mal über die Kölbrandbrücke gefahren bin, habe ich gedacht, eigentlich komme ich hierher. Und ich habe das Saarland vollkommen vergessen. Als ich nach Berlin kam, tauchte das aber plötzlich wieder auf, weil natürlich im Deutschen Bundestag ja auch Vertreter aus dem Saarland sind. Und dann haben die immer gesagt, du gehörst doch zu uns. Und die Hamburger haben aber gesagt, du gehörst doch zu uns. Und dann wusste ich selber nicht mehr, wo ich jetzt hingehöre. Aber in Hamburg habe ich dann trotzdem, hier gibt es nämlich was ganz Interessantes, einen Satz, den Sie vielleicht noch nicht wahrgenommen haben. Und der hat eine ganz prominente Position. Der Künstler Jan Hamilton Finlay hat auf der quadratischen Fläche zwischen der Galerie der Gegenwart und der alten Kunsthalle einen Satz auf die Fläche geprägt. Ich glaube, es ist in Metall geschrieben, in 4 Sprachen. Heimat ist nicht das Land, sondern die Summe der Gefühle. Und über diesen Satz habe ich in der Zeit doch sehr oft nachgedacht, weil ich glaube, man muss dann mal hinterfragen, was Gefühle sind. Also wenn man sagt, Gefühle, das ist etwas, was einem bei der Subjektprägung einmal berührt hat, also so berührt hat, dass es nicht mehr weggeht, dann sind wir nämlich auch schon zum Beispiel bei der Sprache. Das ist etwas, was für mich bis heute total komisch wie ein Signal wirkt, wenn ich irgendwo in einem Lokal sitze und höre die Sprache meiner Heimat. Das ist aber so ähnlich, das ist so eher pfälzisch. Also ich bin im Saar-Pfalz-Kreis aufgewachsen. Dann, das klingelt total, ich drehe mich sofort um und gucke, wer so spricht. Also da ist schon so ein Heimatsignal, komischerweise in der Sprache. Und mir war natürlich auch Lothringen und Elsass hier vertraut und die haben ja auch ihre eigenartigen Dialekte, wunderbar. Und ich bin dann auch später in Straßburg immer auf den Markt, nur um die Sprache zu hören. Also nur auf dem Markt ist das noch so ganz unverfälscht gesprochen worden, zwischen den Kundinnen und den Marktfrauen. Und habe einfach gelauscht, weil ich das hat mich berührt. Und komischerweise Heimat als Ort, also wenn ich da hinfahre, habe ich nicht besonders, ist nicht so, finde ich auch nicht mehr. Ich finde die Orte meiner Kindheit auch nicht mehr, ich suche sie aber auch nicht so. Und ich wollte die Heimat auch immer verlassen. Also ich hab immer gedacht, da fängt man an, aber da muss man möglichst bald auch wieder raus.
Ja, es gab natürlich immer immer auch den Wunsch, es gab immer auch einen Widerstand gegen das, was man im weitesten Sinne Heimat nennt. Und natürlich, gerade in unserem Fall, glaube ich, war das Deutsche auch ein Problem. Wir hatten gestern übrigens eine sehr schöne interne Veranstaltung, Diskussion hier in der Akademie mit Haag Bohm, wo wir auch über die 60er Jahre ein bisschen geredet haben. Und Haag Bohm dann plötzlich ganz leidenschaftlich erzählte, wie sehr er es eine Zeit lang gehasst hat, ein Deutscher sein zu müssen. Und wie er im Ausland alles getan hat, damit man nicht erkennen konnte, dass er Deutscher ist, was bei Haag Bohm sicherlich schwierig gewesen ist. Aber jedenfalls, ich erinnere mich jetzt auch Haag. Bei mir. Ja. Also wir wollten Europäer sein, war bei Ihnen auch so? Ja,
das war bei mir auch so. Ich habe das auch verborgen. Ich war oft in Italien, ich habe Italienisch studiert dann und habe immer, ich habe auch dann lieber manchmal Französisch gesprochen, damit man das Deutsche nicht hört und mich nicht gleich identifiziert als Deutsche. Das ist aber bei unserer Generation, glaube ich, sehr, sehr selbstverständlich. Und Volker Schlöndorff, von dem weiß ich die Äußerung, der kam mit 16 nach Frankreich ins Internat oder in so eine Jesuitenschule. Und der berichtet immer wieder davon, dass er dann nicht mehr weggehen wollte aus Frankreich, weil er die Chance sah, eine zweite Identität zu kriegen. Also zu der deutschen Identität dann noch eine andere. Da ist was dran, natürlich. Ja, das ist schon...
Nein, es hat sich natürlich dann auch ein bisschen im Laufe der Jahre gemildert, aber ich glaube, die Europaleidenschaft der Deutschen, was auch in der ganzen EU-Debatte eine Rolle spielt und bis, glaube ich, in die gegenwärtige Flüchtlingsdebatte hinein noch, hängt auch mit dieser Erfahrung zusammen. Man ist eher bereit, Heimat, weil mir nichts Besseres einfällt, das sozusagen auf die zweite Stufe zu stellen und sagen, wir sind Europäer, wir sind Demokraten, wir sind weltoffen und so weiter. Und das würden die anderen Nationen, das sieht man ja auch jetzt, nicht in derselben Weise sagen.
Ich glaube, das empfindet man auch eher, wenn man in einem anderen Kontinent eine Zeit lang lebt, also oder auch nur ist. Es reicht wahrscheinlich eine Woche und dann empfindet man sich dort dann in der Fremde als Europäer. Ich glaube, dann merkt man das. Dann sind die Italiener und die Spanier und die Franzosen, die man trifft, sind dann, das ist dann die Wir-Gruppe.
Ja, ja.
Ja, oder wenn zum Beispiel in Amerika sehr stark so gegangen.
Genau. Also wenn man von Übersee zurückkommt, von den USA nach Hamburg oder wo immer hin, dann merkt man plötzlich, was das hier ist. Ne? Das sieht man ja vorher nicht. Ne? Also es gibt ja, wir haben gerade vorhin darüber gesprochen, es gibt ein schönes Zitat von Nietzsche, das ich jetzt hoffentlich richtig zusammenbringe. Man sieht sozusagen erst, wenn man die Heimatstadt verlässt, wie groß die Türme sind. Das finde ich eigentlich ein schönes Bild. Man muss erst mal weggegangen sein, um zu wissen, was das überhaupt ist. Ne?
Ich glaube, dass das Thema Heimat verlassen ein sehr wichtiges ist. Also im Grunde gibt es doch wahrscheinlich kein Kind, was nicht diese kleinen Eskapaden macht, mal abzuhauen. Schon in der Hoffnung, dass es nicht verloren geht. Aber das ist ja offensichtlich ein sehr natürlicher Impuls. Und wichtig, weil man dann, wenn man nicht mehr in der Heimat ist, besser resümieren kann, sich besser beobachten kann, was habe ich eigentlich, was habe ich mitgenommen, also was ist mir eigentlich mitgegeben. Ich bin jetzt nochmal bei den Dingen, die einen berühren, ganz früh. Also es kommt ja zur Subjektbildung so Stück für Stück dazu und da gibt es natürlich, also von der Esskultur angefangen, Sprache, das, was man als Kind an kulturellen, also Kinderreime, Kinderspiele und dann natürlich auch das ganze Bildungsprogramm. Alles das, was einen berührt hat, nimmt man mit und das bringt einem dann auch wieder, ja, das bringt einem immer wieder auf diesen Begriff Heimat, aber das macht einem nicht, bringt einem nicht in diese sentimentale Situation, wie Heimat in Deutschland fast leider viel zu oft benutzt wird. Diese Sehnsucht nach Heimat, also Geborgenheit. Ich glaube nicht, dass Heimat schon was mit Geborgenheit zu tun hat. Das geben wir ihr. sondern, also dass diese Illusion geben wir ihr, sondern es ist einfach das, was uns ausmacht. Und das kann ja auch völlig ungeborgen sein. Also ich habe jetzt noch nie mit jemand gesprochen, der eine ganz üble Kindheit erlebt hat, wie derjenige oder diejenige dann mit der Vorstellung Heimat umgeht. Die hat natürlich auch dieses ganze Paket mit sich, in sich.
Ja, es kann schon sein. Ich glaube, wir müssen, um die Sache ein bisschen anzuschärfen, jetzt mal ins Politische gehen, weil sonst würden wir hier nicht sitzen. Mhm. Der Heimatbegriff, den wir vielleicht bisher recht harmlos beschrieben haben, ist ja nun politisch aufgeladen. Und wir hätten vor vielen Jahren, wäre mir jedenfalls das Thema Heimat in diesem emphatischen Sinn überhaupt nicht in den Sinn gekommen. Und jetzt nicht nur, dass Ethika jetzt Heimatläden hat, die unsere Heimat heißen, sondern dass es eben plötzlich diese politische Aufgeladenheit hat und die hängt damit zusammen, dass das, was wir bisher beschrieben haben, mehr oder minder fraglich geworden ist. Ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass ich da diese Straße in Frankfurt von nicht mehr wiedererkenne, hätte mir etwas Dramatisches weggenommen. Aber angenommen, ich würde da noch wohnen und es wäre mein Platz, dann wäre es ein Verlust, über den man diskutieren müsste. Ne? Was ist denn sozusagen unser Zugehörigkeitsgefühl, das von Gefühlen, wie Sie ja sagen, abhängt, ist aber zugleich natürlich festgemacht an bestimmten äußeren Dingen. Und wenn Sie zum Beispiel in einem S-Bahn-Waggon sind, dem niemand außer Ihnen mehr Deutsch spricht, ist das eine Erfahrung, die muss Sie nicht beunruhigen, vielleicht nicht, aber sie ist eine Erfahrung, die mit Irritationen verbunden ist, glaube ich. Ist das so?
Ja, ich weiß es nicht. Also in Berlin ist es ja in der Tat so, dass unendlich viele junge Menschen in dieser Stadt leben aus anderen europäischen Ländern. Es wird, ich glaube, in der Generation unter 30 wird mehr Englisch oder Französisch gesprochen als Deutsch. Und sie finden auch ganz viele Lokale, wo gar keine deutschsprachige Bedienung mehr ist. Das sind europäische Sprachen, okay. Das hat mich auch schon stutzig gemacht. Also das hat nichts mit Einwanderung zu tun, das sind ja Einwanderer. Aber das hat nichts mit dem Thema zu tun, was jetzt politisch so hochgespült wird, sondern das ist... das ist etwas, was mich auch neugierig macht auf die Zukunft. Und jetzt bin ich bei einem Thema, wie schaffen wir es, neugierig zu sein, wenn wir jemanden sprechen hören, den wir nicht verstehen, der eine andere Sprache spricht als unsere? Wie schaffen wir das, dass wir nicht sagen, der stört mich, den verstehe ich nicht, sondern wie schaffen wir es, dass man hinlauscht und denkt, jetzt stehe ich gleich auf und frage, was für eine Sprache sprechen Sie? Den Impuls habe ich zum Beispiel sehr oft. Das interessiert mich brennend und es ärgert mich auch, wenn ich wieder eine Sprache höre, die ich nicht identifizieren kann. Das ist für mich wirklich eine Herausforderung und ich würde jetzt mal so weit gehen, zu fragen, wie können wir das eigentlich trainieren, dass wir uns nicht abwenden, und sagen, ich bin gestört, hier ist mein Feld, hier wird Deutsch gesprochen. Wie können wir das trainieren, dass wir das erstmal mit einer wachen Neugierde aufnehmen?
Ja, die Neugierde, das ist schon gut. Und wenn man sich erinnert oder wenn ich mich daran erinnere, wie ich als junger Mensch zum ersten Mal ins Ausland gereist bin, was das für eine Aufregung war, nach Frankreich, nach Italien. Und es war sozusagen alles neu. Selbst die Stühle, die da standen, waren irgendwie anders als die ich kannte. Diese Neugier, die muss man haben, aber die hängt natürlich, und die hat man natürlicherweise auch, wie ich glaube, aber die hängt natürlich auch damit zusammen, mit der Menge dessen, was fremd ist. Also ich habe immer dieses Beispiel, es gibt... 1828 wurde das Hamburger Fremdenblatt gegründet und das Hamburger Abendblatt, das auf dieses Fremdenblatt zurückgeht, hat sich noch viele Jahre nach dem Krieg im Untertitel so genannt. Hamburger Abendblatt, Untertitel Hamburger Fremdenblatt. Das Hamburger Fremdenblatt hieß deswegen so, weil alle Fremden, die in die Stadt gekommen waren, waren da namentlich verzeichnet. Das muss man sich mal vorstellen, ne?
Das ist natürlich toll. Das ist mir jetzt auch neu.
Und man wusste, jeder Hamburger wusste, wenn da einer kam, den er nicht kannte, das ist ein Fremder. Weil die, die da waren, die kannten sich. Und natürlich ist Hamburg immer eine Stadt gewesen, die davon gelebt hat, dass Fremde kamen. Sonst kann man ja keinen Handel treiben. Aber das ist immer eine Frage der Proportion und der Menge. Also ich glaube, das ist das Problem, das wir jetzt haben.
Ja, ich habe aber, das ist ein Problem. Also in den Gemeinden, also jetzt bei der großen Anzahl der Asylsuchenden, da gibt es Gemeinden, ich habe mich da mal erkundigt, im Saarland übrigens, da habe ich einfach, ich habe da an der Universität die Studenten einfach gefragt, wie erleben sie das denn? Und die haben interessanterweise erzählt, dass in den kleineren Ortschaften, wo eine normale Dosierung an Fremden kam, ganz schnell Freundschaften entstehen, ganz schnell eine Gemeinschaft sich neu formiert, die Sprache lernen, die kochen zusammen, die kochen füreinander, die lernen voneinander, was sie essen, wie sie essen. Da geht es ganz leicht und überall da, wo es zu viele sind. Oder, oh, jetzt komme ich mal zu einem anderen Punkt, also überall da, wo es zu viele sind, dass die Einheimischen das Gefühl haben, der Fremden nicht mehr Herr zu werden. Da kippt es um. Jetzt kommt aber gleich die Frage, warum wird eine Gruppe, warum fühlt eine Gruppe plötzlich sich unterlegen? Was ist denn da auch in der Gruppe falsch? Das ist ja die Gruppe, die da war. Und da ist vielleicht auch etwas schon Vorgegebenes, dieses Heimat, wo ich habe große Probleme mit dem Wort Geborgenheit, weil ich glaube wirklich nicht, dass es was damit zu tun hat. Aber wenn ich Heimat sehe als der Ort, wo ich aufgewachsen bin, wo ich alle kenne, wo ich alles kenne, wo ich in Ruhe gelassen werde, dann stört alles von außen. Dann stört auch einer, der von außen kommt. Und vielleicht haben wir da ein richtiges Problem im Augenblick auch in der politischen Debatte. Dass man den
also vielleicht kann man, das Wort Geborgenheit finde ich auch schwierig, aber vielleicht ist das Wort Zugehörigkeit. Jedenfalls wäre für mich das Wort Zugehörigkeit etwas, was mich weiterbringt in der Überlegung, wie das zusammenhängt. Weil Zugehörigkeit hat auch wieder damit zu tun, dass es Menschen gibt, die mich in der Art und Weise, wie ich bin, akzeptieren und achten. Und wenn ich aber irgendwo bin, wo die Art und Weise, wie ich rede, wie ich gewohnt bin, mich zu verhalten, die Art und Weise, wie ich spreche, wie ich auf andere Menschen zugehe oder nicht zugehe, wenn diese Art und Weise, sich zu verhalten, die ich ja jetzt nicht absichtsvoll ausübe, sondern die mir einfach Routine geworden ist, wenn das sozusagen nicht mehr verstanden oder nicht mehr akzeptiert wird, oft einfach auch gar nicht verstanden wird, dann ist das genau dieselbe Situation, die jeder von uns kennt, wenn er im Ausland ist. Ich bin einmal vor vielen Jahren in Sao Paulo gewesen und es war dunkel geworden und ich war in ein Stadtviertel geraten, das ich nicht kannte. Und ich fühlte mich plötzlich sehr unwohl, weil es waren viele Leute unterwegs, ich habe plötzlich nicht mehr verstanden, um es jetzt mal ganz simpel zu sagen, wie die ticken, was das bedeutet. Verstehen konnte ich die sowieso nicht, weil ich leider kein Spanisch kann oder viel besser Portugiesisch. Sondern ich fühlte mich, ich war sowieso ein Fremder in Sao Paulo, aber ich fühlte mich jetzt so fremd, dass ich die Signale nicht mehr interpretieren konnte. Und dann habe ich etwas gemacht, was mir ein reisekundiger Mensch Jahre vorher empfohlen hatte. Ich bin einfach auf die Mitte der Straße gegangen, auf den durchgezogenen Streifen und bin da gegangen, weil das war am ungefährlichsten. Am gefährlichsten schien mir, das hat er mir auch erklärt, an den Häusern entlang zu gehen. Und da bin ich dann entlang gegangen und bin, wie Sie sehen, gut angekommen.
Naja, ich glaube, solche Situationen, wenn die dann 2 Tage dauern, dann gibt es ja nur eine Möglichkeit, in Kommunikation zu treten. Also man kann ja nicht 2 Tage auf dem Mittelstreifen verbringen. Das ist dort auch, glaube ich, gefährlich vom Verkehr her gesehen. Aber dann ist die Notwendigkeit der Kommunikation gegeben. Und da fängt es dann an, wenn die anderen die Kommunikation nicht aufnehmen, also den Versuch der Kommunikation nicht aufnehmen, dann wird es wirklich Kampf. Dann wird es, wer Kommunikation verweigert, lehnt ab. Und wer ablehnt, ist ganz kurz davor, dem anderen auch
Es ist ja nicht eine Frage der absichtsvollen Verweigerung. Das gibt es natürlich auch, dass jemand das absichtsvoll nicht haben will. Sondern es ist eigentlich eher das Problem, dass die Möglichkeiten der Kommunikation nicht mehr da sind. Und zwar deswegen, weil wir die Sprache nicht verstehen. Das würde man noch überbrücken können, man kann sich ja auch anders verständigen. Aber weil der kulturelle Hintergrund ein völlig anderer ist. Und wir würden ja hier nicht diskutieren, wenn es nicht schwierige oder verdächtige oder unheilvolle Kräfte, politische Kräfte in diesem Land gäbe, die jetzt mit dem Heimatbegriff operieren, ich meine jetzt nicht Herrn Seehofer, die mit dem Heimatbegriff operieren, indem sie sich, gut, reden wir gleich über Seehofer, aber Sie wissen, was ich meine. Ja. Das ist jetzt sozusagen durch diese neue Situation, ist ja nicht wirklich neu, aber sie hat sich allmählich zugespitzt, politisch nutzbar geworden. Und zwar in der Weise, dass diese Kräfte, die wir wahrscheinlich nicht mögen, mit dem Heimatbegriff operieren in einer Weise, die uns nicht gefällt. Sie würden es aber nicht können, wenn es nicht ein Problem gäbe.
Ja, aber das Problem wird eben in der Tat auch ganz schön herbeigeredet. Also weil da ist wieder dieser Heimatbegriff, das gibt es ja fast gar nicht mehr. Wir leben alle mit den Medien und wenn es nur der Fernseher ist. Wir sind alle schon sowieso in eine Globalisierung geworfen, die wir gar nicht mehr verhindern können. Wir erfahren Nachrichten vorwiegend und am liebsten natürlich die negativen Nachrichten aus der ganzen Welt. Wir sind also schon täglich gezwungen, uns mit dem Draußen und mit dem Fremden auseinanderzusetzen. Und das wird jetzt alles so dargestellt, als würden wir in einer friedlichen, geschlossenen, zusammengehörigen Heimat leben und jetzt kommen Fremde, die uns stören. Das kann man ganz schnell herbeireden. Ich weiß nicht, das wird so oft diskutiert. Ich habe gerade in einer Sendung einen AfD-Abgeordneten gehört, der das vollen Ernstes auch behauptet, also dass die Leute in ihrer Gemeinschaft, in ihrer Zusammengehörigkeit massiv bedroht werden. Dass wir leben in der Welt, die genau das bedroht. Und ich stelle nochmal die Frage, wir müssen uns klar machen, wie wir trainieren können, mit dieser ganzen Weltbegegnung überhaupt klarzukommen. Also wie verliere ich nicht meinen Standort, nur weil drumherum so viele andere Standpunkte auf mich prallen?
Na, Sie sagen gerade trainieren, das ist eigentlich ein ganz gutes Wort. Trainieren hängt damit, meint eigentlich, dass man eine Sache öfter gemacht haben muss, um sie am Ende zu können.
Ja.
Mit anderen Worten, wer noch nie gereist ist, für den ist die erste Reise eine dramatische Herausforderung. Wer noch nie eine Fremdsprache gesprochen hat, für den ist sozusagen der Klang einer fremden Sprache eine dramatische Sache, mit der er erstmal zurechtkommen muss. Nun ist es natürlich so, dass wir inzwischen nicht mehr in den Zeiten leben, in denen das Hamburger Fremdenblatt seine Funktion erfüllte. Aber das Wort wir, das wir jetzt doch schon häufiger benutzt haben, ist ein bisschen schwierig, weil es gibt Menschen und wahrscheinlich sind die heute Abend alle hier, die das Reisen gewöhnt sind, die Fremdsprachen beherrschen, die schon mal im Ausland gewesen sind und die auch schon mal ein Cordon Bleu nicht um die Ecke, sondern in Frankreich selbst gegessen haben. Und so, also das ist, und wenn diese Übung fehlt, und ich spreche jetzt ein bisschen sozusagen auch im Namen der Leute, die ich jetzt nicht persönlich kenne, die ich mir aber leicht vorstellen kann, in irgendwelchen entleerten Gegenden in Mecklenburg, die noch die letzten 20 Einwohner eines Dorfes, das ursprünglich 100 Einwohner hatte. Sie wissen, was ich meine. Und ich glaube, dass der Hinweis auf die Globalisierung, offen gesagt, macht der mich gereizt. Weil die Globalisierung ist so eine Allzweckwaffe, mit der man jedes Argument erledigt. Und ich glaube nicht an die Globalisierung.
Ich habe sie auch nicht positiv genannt. Ich habe sie nicht positiv genannt. Aber genau dieser Typ, der noch nie eine Fremdsprache, noch nicht einer Fremdsprache begegnet ist, also man muss sie ja nicht beherrschen, der hätte ja dann auch noch nie Fernsehen geguckt. Also das würde ich so nicht stehen lassen.
Das gibt's nicht, meine
ich. Nee, ich will ja auf was anderes hinaus. Ich will ja darauf hinaus, wie erwerbe ich für mich das Selbstbewusstsein, das mich nicht umfallen lässt, wenn mir etwas Fremdes begegnet. Genau. Und ich glaube, der Impuls dazu, also die Lust auf was Fremdes, das hat jedes Kind. Das muss also etwas sehr Natürliches sein. Und das geht verloren, wenn man es nicht trainiert oder wenn man sich zurückzieht in so eine Ängstlichkeit aus dem beschützten Raum, den man sehr gut kennt und in dem man auch gut gekannt wird, nicht verlassen will, dann ist schon irgendetwas gestört. Und das ist ja nun nicht bei so vielen Menschen der Fall. Das gibt es natürlich, das stimmt, es mag. Ich habe da immer so meine Zweifel, selbst in der Uckermark, die ja noch ein bisschen anders als Mecklenburg sehr, sehr ländliche Dörfer hat. Aber in jedem Dorf haben sich schon viele, viele eingekauft für ihre Wochenendhäuser. Und das sind erstmal die Fremden aus Berlin oder aus Berlin meistens. Und dann hat man ja auch schon eine Gewöhnung. Und ich will ja natürlich auch auf mein Lieblingsthema ein bisschen raus. Die Kinder spielen, natürlich auch aus Neugier und Fremdes. Und die Erwachsenen könnten das weiterspielen, wenn sie mal die Funktion der Künste ein bisschen ernster nehmen würden. Weil, also natürlich, wenn ich Bücher lese, wenn ich Filme anschaue, wenn ich Theaterstücke anschaue, konfrontiere ich mich jedes Mal mit Menschen, die sich anders verhalten, als ich vielleicht mich verhalten würde. Und da ich aber nicht direkt beteiligt bin, habe ich die Chance, mich selber beim Zuschauen oder Lesen, Reagieren zu beobachten. Und dann, insofern würde man mit dieser Haltung als Erwachsener die Chance haben, das fortzusetzen, was die Kinder machen. Nämlich spielerisch fremde Erfahrungen zu beobachten und mit den eigenen zu vergleichen. Und schon ist die Angst natürlich nicht mehr so groß.
Ja, und das hat zur Voraussetzung, was Sie eben gesagt haben, dem Fremden kann man eigentlich nur begegnen, wenn man ungefähr weiß, wer man selber ist. Ja. Wenn man sich selber kennt und seine eigene Kultur kennt. Also, wenn man eine Art Selbstbewusstsein besitzt, jetzt nicht im Sinne von Stolz, sondern von einem natürlichen ungefähr Wissen, wer man ist und wo man herkommt. Und da haben wir ein Problem, was vielleicht auch zu dieser Irritation dazugehört, dass man das, was wir eigentlich sind, entweder nicht mehr hochschätzt oder entweder nicht mehr lernt. Also ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, dass die Kinder schon im Kindergarten Englisch lernen und dass wichtige Fächer wie Geschichte oder Erdkunde auf Englisch unterrichtet werden. Es gibt so einen, wie ich es jetzt mal ungeschützt sage, so einen schlechten Internationalismus, der dazu führt, dass die Menschen, die da erzogen werden, wahrscheinlich dann dazu taugen, in irgendwelchen IT-Firmen in Norwegen oder in Portugal zu arbeiten. Aber wenn man sie fragt, was eigentlich deutsch ist oder was die Kultur ist, aus der Sie kommen, haben Sie keine Ahnung.
Ich sehe jetzt am Englischlernen noch nicht so das große Problem, weil es bleibt den armen kleinen Wurschteln nichts anderes mehr übrig, als Englisch so zu lernen, dass sie sich später halt mit dieser internationalen Verständigungsart auch gut verständigen können. Ich weiß nicht, ob das in vielen Fällen so weit geht, dass die Muttersprache dabei Schaden leidet. Die leidet vielleicht mehr Schaden durch diese verkürzte Sprache in den Medien, also in den Social Media oder bei den SMS. Also ich kriege jedes Mal, also mir stellen sich die Haare hoch, wenn ich LG lese. Ne? LG heißt Liebe Grüße. Es macht mich wahnsinnig. Also ich habe keine Lust, irgendeine SMS weiterzulesen, wenn ich unten schon dieses LG sehe.
Oder muss ich aber schon, aufpassen. Ja.
Macht sie das auch? Also, okay, weiß ich jetzt nicht. Also es fällt mir nur auf. Das sind so Kürzel, wenn das Menschen verwenden, die die Literatur gelesen haben, dann weiß man ja, okay, ist eine Zeitersparnis. Aber dieses Wissen, was mich ausmacht, also diese Art von Selbstbewusstsein, da gebe ich recht, das missachten wir wahrscheinlich zu viel. Und das führt jetzt sogar so in so eine Richtung, gibt es eine europäische Identität? Es gibt natürlich eine europäische Identität, weil die europäische Kultur in allen Ländern irgendwie auch zusammengeflossen ist. Also seit dem 15. Jahrhundert, als es anfing mit den Handwerkern aus Italien, also es gab bestimmte Handwerksgewerke, wo einfach die Italiener besser waren als alle anderen, und die italienischen Künstler, Handwerker sind überall hingereist und haben dort ihr Handwerk praktiziert. Da gab es einen Riesenaustausch, dann gab es einen Humanismus, der quer durch Europa ging. Es gab immer wieder diese wissenschaftlichen und künstlerischen Transfers quer durch Europa, aber wirklich quer durch. Das war ein sehr offener Raum, und aus diesem sehr offenen kulturellen Raum kommt eigentlich die Substanz, die letztlich in jedem von uns sich in irgendeiner Weise auch angesammelt hat und die uns dann auch durch diese Substanz ähnlich macht. Also da ist schon eine Identität, dass wir dann ganz andere Lebensweisen haben, dass wir andere Essenszeiten haben, dass wir andere Sprachen haben, dass wir andere politische Anschauungen haben, das ist was anderes. Aber da gibt es einen Kern, der durchaus verbindend ist. Und ich finde es sehr schade, dass das politisch eigentlich in keinem Land im Augenblick artikuliert wird. Das müsste man sogar ein bisschen predigen. Aber ja, es wird ja noch nicht mal artikuliert.
Das ist ja die interessante Frage, die uns ja auch heute Abend beschäftigt. Woher kommt das eigentlich? Was Sie sagen, ist ja unabweisbar so. Und selbst bei der Frage nach dem deutschen Volk muss man sagen, das deutsche Volk ist eigentlich nie besonders deutsch gewesen, sondern immer durchmischt worden von fremden Völkern. Und das hat eigentlich uns allen sehr gut getan. Auch die deutsche Sprache ist ja eigentlich in den Anfängen eine, wie soll ich mal sagen, relativ unbeholfene Sprache gewesen. Das war dann erst Latein, die Sprache der Gebildeten. Dann kam in der Zeit von Wieland kam der unglaubliche Einfluss des Französischen dazu. Das hat die Sprache natürlich ungeheuer beflügelt. Aber warum sind wir nun plötzlich wieder dabei, nationalstaatlich zu denken? Und ich merke es an mir selbst auch, dass ich finde, dass der Nationalstaat ein großes Plus ist, weil er verbunden ist mit dem, bei uns jedenfalls, mit einem Reststaat und mit einer wirklich bewundernswerten Verfassung. Das hat der Nationalstaat neben den ganzen anderen Unglücken, die er auch noch bewirkt hat, gar nicht zu reden. Aber das immerhin haben wir. Und die anderen europäischen Nationen, und das muss man ja nun wirklich sagen, sind ja noch viel nationalstaatlicher als wir. Woher kommt das?
Dass das jetzt wieder so zurückschlägt, das finde ich auch verwunderlich. Es muss, glaube ich, doch grundlegend auch ein Bildungsproblem sein.
Ein Bildungsproblem?
Ein Bildungsproblem, ja. Ich weiß nicht, also wenn ich mir angucke, ich bin vielleicht schlechter informiert als eine andere, das Fach Religion ist ja durch Ethik ersetzt. Ich weiß nicht ganz genau, was da gelehrt wird, aber bestimmt etwas, was einem weniger, also so alles Mögliche, was man machen muss, um einigermaßen gut zu sein, schätze ich. Das gibt aber keine Identität. Das gibt keine Identität. Eine Religion hat immer auch noch das Potenzial, das positive Potenzial, dass man dagegen auch kämpft. Eigentlich wie Eltern auch. Das ist auch schlechter geworden. Also Eltern, die liebt man und irgendwann lehnt man sich auf und will weg. Ich komme immer wieder zu dem Thema. Man muss sich auch wieder entfernen, um in sich selbst eine Festigung zu erlangen. Und die Religionen, mit denen man sich auseinandersetzt, über die man sich ärgert, mit denen man sich vielleicht lebenslang auseinandersetzt, wenn man das aktiv tut und auch darüber nachdenkt, dann ist das ein prägendes Element, genauso wie Lektüren aller Art, Begegnung mit den Wissenschaften auch, aber die Wissenschaften sind natürlich sehr viel internationaler als die Künste. Obwohl der Kunstmarkt international ist, ist es natürlich auch lächerlich, dass wir heute mit diesem ganzen Multikulturalismus im Kopf zwei Ornamente sehen sich ähnlich. Das eine ist zu einem Jahrhundert in Asien entstanden, das andere zu einem völlig anderen Jahrhundert in Afrika und das dritte in der Gegenwart in Europa. Und dann packt man das alles in eine Ausstellung und sagt, seht mal, wie ähnlich wir uns alle sind. Das ist absoluter Unsinn, weil die Ornamente haben vollkommen andere Aussagen und Kontexte. Und wenn ich aber die Kontexte meines Ornamentes kenne, dann weiß ich, dass es da einen Kontext gibt. Und dann frage ich bei dem aus Asien und bei dem aus Afrika, was ist denn da für ein Kontext? Und schon ist wieder die Neugierde da, die mich erstens davon abbringt zu sagen, ist alles gleich, wir sind alle gleich überall. Und zweitens bringt es mich auch davon ab zu sagen, ich habe keins, das Asiatische ist viel schöner, das ist meins. Stimmt ja auch nicht. Also ich glaube, dass diese Verwischung der geistigen Verwurzelung in dem, ich sage jetzt mal Kanon, ich meine aber nicht, ich sage nur jetzt in dem Konglomerat oder in dem, was in dem Koordinatensystem meiner Kultur meine Subjektwerdung ausgeprägt hat, das muss ernst genommen werden. Ich glaube, dass das in den Schulen nicht mehr ernst genug genommen wird vielleicht. Vielleicht ist das auch nicht machbar.
Ich weiß nicht, das kann natürlich sein. Also was Sie jetzt gesagt haben, dem stimme ich zu. Ich glaube, nur musst du noch mal nachfragen, warum diese Bildung, die Sie jetzt einfordern, nicht so funktioniert, wie Sie das gerne hätten. Und da fällt mir ein Buch ein, das mich damals sehr beeindruckt hat, von Christopher Lash, einem amerikanischen Politologen. Das Buch ist übrigens nicht ganz neu, das ist irgendwie in den 90er Jahren, glaube ich, erschienen. Das heißt Die blinde Elite. Und dieser Titel, Die blinde Elite, erklärt eigentlich schon fast die These des Buchs. Er hat nämlich damals als einer der ersten diese internationale Klasse der Geschäftsleute, der Intellektuellen, der Gebildeten beschrieben, die sozusagen eigentlich nur noch die Flughäfen kennen. Und die infolgedessen auch keine lokale Verantwortung mehr spüren, weil sie ständig unterwegs sind, weil sie heute in diesem Hotel übernachten, morgen in jenem, weil sie Anhänger des Multikulturalismus sind und vielleicht besser Französisch reden als Deutsch. Also man kann sich das ja leicht ausmalen, was er damals, glaube ich, tatsächlich als einer der ersten beschrieben hat. Und ich glaube, da hat sich etwas abgekoppelt, übrigens auch in der Medienlandschaft, dass wir, die wir jetzt, sage ich mal, in aller Vorsicht gebildet sind, dass wir sozusagen den Überblick haben oder zu haben, es jedenfalls glauben, ihn zu haben, und dann für eine für eine Situation sprechen, die den meisten Leuten fremd sind. Wenn die morgens aus dem Haus gehen und arbeiten und spät abends müde zurückkommen, dann wollen die am Ende des Tages und am Ende des Monats, dass ihre Straße so aussieht, wie sie immer ausgesehen hat. Und das halte ich erstmal für legitim.
Das ist sicher legitim, aber ich glaube, das hält sich sehr in Grenzen. Also das sind nicht so viele Menschen. Ich wehre mich dagegen. Also die Möglichkeit, wir leben doch gar nicht mehr in einer Welt, wo sich nichts verändert. Wir leben
natürlich,
nicht
mehr. Natürlich, ich meine, dass sich die Welt verändert, ist ja genau das Problem.
Nein, aber sie hat sich immer verändert.
Ja,
sie hat sich
aber nicht so verändert. Schnell.
Ja, sie verändert sich schneller und trotzdem sind ja diese, ich kann das ja verstehen, also wenn man nach einem 16-Stunden-Tag nach Hause kommt, will man nicht haben, dass da alles anders ist. Aber man kommt ja erstmal dahin. Also man kommt ja dahin. Man hat ja doch eine gewisse Chance im Leben, so dieses Selbstbewusstsein, nochmal in diesem Sinne, das Selbstbewusstsein zu entwickeln. Und das ist das Allerentscheidendste. Dann will ich nach dem 50. Mal nach Hause kommen und soll sich nichts verändert haben, beim 51. Mal denken, mein Gott, das könnte sich jetzt auch mal was ändern. Also dieser Impuls muss ja, der kommt dann auch immer mal wieder. Es passiert ja auch immer wieder, dass dann der Impuls kommt. Und dann versteht keiner, wieso. Dann versteht überhaupt keiner, warum das jetzt so ist. Aber das ist eigentlich
Also es gibt verschiedene Kategorien der Veränderung. Es gibt zum Beispiel den Innovationszwang, den jeder von uns kennt. Der Innovationszwang, der die absurdesten Folgen für jeden hat, der zu Hause einen Computer stehen hat. Ich will das nicht weiter verfolgen, aber das ist wirklich dramatisch und es ist auch nicht einzusehen, warum das so sein muss, dass ich alle 3 Jahre einen neuen Computer brauche, weil der neue, ich erzähle es nicht weiter, jeder weiß, wovon ich rede. Es gibt aber sozusagen auch eine also man kann Veränderungen begrüßen und beschleunigen und das passiert ja, das ist eigentlich die herrschende Ideologie. Man kann sie aber auch verlangsamen. Man kann sich auch gegen Veränderungen oder gegen das Innovationstempo sperren. Und ich glaube, und da bin ich doch anderer Meinung als Sie, ich glaube, die Fähigkeit, ein bestimmtes Tempo mitzumachen oder nicht mitzumachen, ist auch eine soziale Frage. Und was uns ja doch beschäftigt oder jedenfalls beschäftigen muss, ist doch die Frage, warum haben so viele Menschen Trump gewählt? Warum ist der Brexit passiert? Und warum sind überall in Europa und wirklich überall, von Schweden bis Spanien und Griechenland, die rechten Parteien, um sie mal so allgemein zu nennen, im Aufwind? Woran liegt das? Da ist doch irgendwas falsch gemacht worden.
Ja, ich glaube, das ist jetzt die politische Seite. Ich glaube, dass weltweit in der Politik das Argumentieren verloren gegangen ist.
Was?
Argumentieren. Also, dass ein politisches Ziel begründet wird, genau begründet wird und auch in Gesprächen entfaltet wird. Also, dass man sagt, wir müssen diese Reform machen und dann muss darüber auch diskutiert werden. Und das geht immer mehr verloren. Es gibt nur noch Schwarz- und Weiß-Darstellungen. Auch da haben natürlich... Es gibt nur noch einige wunderbare Medien, wo diese Debatte stattfindet. Das sind aber die Medien, die dann tatsächlich nur eine Elite erreichen. Es muss aber viel weitergehen. Es muss gesprochen werden, also derjenige, der sie machen will, muss begründen, warum er diese Politik machen will. Die das einfach strukturieren, die geben eine Begründung vor, aber da ist niemand, der widerspricht. Also das müsste gerade die AfD-Positionen in vielen Punkten müssten ganz anders politisch gespielt werden, in argumentativen Auseinandersetzungen.
Also ich glaube das nicht. Sie glauben an die Kraft des Arguments.
Ja. Ich glaube an die Kraft der Vermittlung dessen, was passiert. Und die findet am allerwenigsten statt.
Ja, aber es geht ja nicht nur um Argumente. Wir haben unser Gespräch damit bekommen, dass wir über Gefühle gesprochen haben. Auch. Und Heimat hat mit Gefühlen zu tun. Und man kann ihnen noch so oft erklären, dass die Gegend, aus der sie kommen, mit Argumenten so und so, dass es eigentlich gar nicht sich lohnt, darüber zu reden. Aber sie kommen daher und sie hängen da dran. Also Argumente, das ist jetzt nicht besonders gut gesagt, aber was ich sagen will, ist, dass Argumente nicht helfen, wenn die Leute Angst haben oder wenn die Leute sich nach etwas sehnen, was ihnen entschwunden ist, sondern müssen sie anders reden. Und dann kommt, und das ist unser deutsches Problem, dann kommen Redeweisen auf, die wir nicht besonders mögen. Dann kommt die Rede vom Volk, dann kommt die Rede vom Heimat und dann wird es uns ein bisschen schwummrig und das wollen wir nicht hören. Aber mein Gedanke geht dahin, man darf das nicht vergessen, dass es auch um Gefühle geht. Es ist ja nicht nur damit getan, dass die Leute nicht, von denen wir reden, also nehmen wir jetzt mal die Trump-Wähler, weil die sind weit weg und können uns nichts tun, dass die also nicht gebildet sind, wissen wir ja, und dass sie auch meistens arm sind, wissen wir auch. Aber es wäre ihnen doch nicht geholfen, wenn man ihnen mehr Geld gäbe. Und es wäre ihnen auch nicht geholfen, wenn sie jetzt auf der Schule Französisch lernen würden.
Das würde schon mal nicht schaden, ja. Also nur um die Mehrdimensionalität der Denkmöglichkeiten zu erfahren. Das geht auch auf ganz niederem Sprachniveau. Also wenn man schon mal weiß, dass eine Sache in der einen Sprache so heißt und in der anderen Sprache so genannt wird, und dann fällt einem schon auf, dass es gewisse Unterschiede gibt.
Gebe ich zu, ja.
Aber Nein. Das war jetzt wirklich scherzhaft. Ich weiß, dass man in Amerika auch nicht Französisch lernt. Das ist auch nicht nötig. Die brauchen das nicht. Nein, wir sind ja immer im Zusammenspiel aus Gefühl und Verstand. Und wenn ich was fürs Gefühl serviert bekomme, wie zum Beispiel America First, das ist fürs Gefühl Heimat. Aber wenn ich kein Argument höre dagegen, dann bleibt das Gefühl hängen. Und wenn ich nicht aktiviert werde durch Argumente oder durch Debatten, selber nachzudenken, wie ich dazu stehe, dann kann ich mich ja so oder so entscheiden. Ich will jetzt überhaupt nicht über die Wähler von Trump reden. Dazu weiß ich jetzt die jetzige Debatte in diesem Land zu wenig. Also was wird jetzt debattiert, nachdem man Trump gewählt hat? Ich weiß, dass einige sagen, der wird mit Sicherheit wiedergewählt. Ich war seit Trump gewählt, ist nicht mehr in den USA. Das kann ich nicht beurteilen. Aber ich kann beurteilen, wie das hier ist, wenn politisch das Gefühl bedient wird und der Verstand vernachlässigt wird, dann rutscht das ganz schnell weg. Also dann rutscht es bei denen weg, die sich auf dem Gefühl ausruhen wollen. Und das ist ja gerade diese Heimatdebatte. Das ist ja auch eine Sehnsucht, das ist ja eine Fiktion. Wenn man dann wirklich mal guckt, will man wirklich immer gleich, übrigens, da fällt mir ein Veränderungswille. Ich kenne fast niemand, der irgendwie auch auf dem Land oder irgendwo in einer, also jeder bastelt doch, sage ich jetzt mal als Metapher. Entweder man macht ständig irgendwelche neuen Elektroleitungen irgendwo oder man streicht immer alles nochmal um oder man kocht nochmal was anderes neu oder so. Also der Veränderungswille ist schon im Prinzip da.
Ja, das ist doch kein Veränderungswille.
Doch, natürlich.
Also wenn ich mir ein Nest baue, ist das doch kein Veränderungswille.
Wenn ich mir ein Nest baue und das unablässig umbastle, dann ist das ein Veränderungswille. Also die Vögel bauen sich ihr Nest nur einmal zu einem Zweck, die verändern das dann nicht, aber wir verändern doch unsere Nester ständig. Und da ist das Potenzial zur Veränderung, liegt einfach in der menschlichen Natur.
Ja, das auch. Ist aber die ich selber mache.
Ja,
Veränderungen werden mir aufgezwungen. Und da werde auch ich nervös. Ich lasse mich nicht gerne von außen verändern. Das würde ich dann schon lieber selbst machen. Und die sogenannte Globalisierung, ich weiß, was damit gemeint ist und ich weiß auch, dass man ihr nicht entrinnen kann. Aber ich habe meine Schwierigkeiten damit, dass das so eine, wie ich schon sagte, so eine Waffe wird, mit der sozusagen mir alles Mögliche abverlangt wird, was ich eigentlich spontan nicht will und auch nicht will, wenn ich drüber nachdenke. Jetzt haben wir aber einen Zwischenruf gehabt und wir reden jetzt eigentlich eine Stunde schon, vielleicht war es nicht ganz blöd, ich hoffe jedenfalls, aber wir können ja auch noch ein bisschen weiterreden, wir beide. Aber es war so gedacht ursprünglich, dass dies ein Kamingespräch ist. Nun ist der Kamin irgendwie, ich weiß nicht, wo er geblieben ist, aber Sie können Interventionen, Fragen jederzeit, es gibt hier ein Mikrofon, können Sie sich dazwischen werfen sozusagen. Ja, kommen Sie. Ja.
Ich will mal Ihnen widerspiegeln, was ich so empfunden habe oder wie ich es wahrgenommen habe. Sie haben gesprochen von dem Selbstbewusstsein. Da haben Sie vom Trainieren gesprochen. Entweder man hat Selbstbewusstsein, weil man das durch irgendetwas im Laufe seiner Entwicklung bekommen hat, weil man auf einem soliden Fundament gestanden hat, weil man Vertrauen gehabt hat für irgendwas, sei es Familie, sei es eine Heimat, sei es eine Umgebung. Aber dieses Bemühen um ein Selbstbewusstsein hat schon irgendetwas, was so von der politischen Korrektheit oder der Rationalität irgendwie gesteuert sein muss und wo man heute ganz vorsichtig sein muss. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, Sie bewegen sich hier nicht auf einem Fundament, sondern es ist für Sie wie ein Minenfeld, weil Sie ganz vorsichtig sein müssen, nicht das Falsche sagen zu dürfen. Bei dem Beispiel zum Beispiel in der S-Bahn, wenn um Sie herum alle anders sprechen. Da haben Sie so gesagt, das ist doch wunderbar, so das Interesse, man hört dahin und so weiter. Es ist nicht ganz ehrlich, weil das ist nicht in erster Linie Interesse, sondern Zeiten hat es auch gegeben. Wenn ich früher als Jugendlicher auf den Jungfernstieg gegangen bin oder zum Hauptbahnhof, ja, wunderbar, alles andere Sprachen um mich herum, das war interessant, aber ich stand auf einem ganz anderen Fundament. Wenn ich heute über den Steindamm gehe, machen Sie das mal abends, Sie werden erstaunt sein. Da ist überhaupt kein Fundament mehr für Sie. Sie als Frau sind die Einzige da, neben ein paar Prostituierten. Alles Männer, südländische Männer, die diese Gegend bestimmen, da empfinden Sie was ganz anderes als, oh, wie interessant hier, alles so verschiedene, wie auch immer. Also das ist ein Bemühen, was sicherlich der politischen Korrektheit entspricht, aber dieses Gefühl, Selbstbewusstsein zu haben und Interesse und Offenheit für andere Dinge, die Sprachen und die Andersartigkeit, können Sie nur, wenn Sie auf einem soliden Fundament stehen. Letztes Beispiel, wenn wir früher in den 60er Jahren mit den Europäern zusammenkamen, in Jugendherbergen oder so, herrlich, die hatten alle irgendwas zu bieten. Die waren selbstbewusst in ihrer Nation und sie hatten alle irgendein Lied, was sie vortragen konnten. Wir als Deutsche, wir hatten gar kein Lied. Wir wussten etwa die schlimmen Lieder von, nein, wir hatten nichts. Wir haben das aber als schön empfunden.
Also wir hatten schon welche.
Wir hatten, ja.
Aber nein, die Ratlosigkeit stand im Vordergrund.
Wollte ich also nur mal sagen. Darf ich nur? Ja, nee, das muss ich jetzt einfach gleich. Das ist doch, das Selbstbewusstsein ist das, was ich von dem Moment, wo ich entstehe, bis zu dem Tag, wo ich heute bin, entwickeln muss. Ich habe doch extra immer auf die Kinder kuriert. Also die haben diese Offenheit. Und wenn ich das Selbstbewusstsein natürlich auf einem Fundament entwickelt habe, das fällt mir ja nicht zu. Und da muss man auch irgendwie täglich ein bisschen weitermachen. Also ich kann nicht dann nach der Schule damit aufhören, offen sein zu wollen. Und nur dann entwickelt sich doch etwas, was mich so weit standfest machen kann, jeden, dass er nicht gleich umfällt, wenn ihm etwas Fremdes begegnet. Dass es Fremdes, Bedrohliches gibt, das weiß ich natürlich auch. Ich habe früher übrigens in Hamburg auch vielen geraten, ältere Frauen, die gesagt haben, ich traue mich da nicht raus und ich traue mich überhaupt nach 17 Uhr nicht mehr auf die Straße. Da hat man auch kein Gegenargument, wenn die Angst da ist und die ist ja nicht ganz unbegründet. Aber ich habe immer gesagt, machen Sie doch mal Ihre Handtasche leer, nichts drin, den Schlüssel stecken Sie woanders hin und gehen Sie mal raus, gucken Sie mal, wie Sie sich fühlen. Probieren Sie es doch mal aus. Und ich habe es ein paar Mal erlebt, dass jemand gesagt hat, ja, wenn ich keine Angst haben muss, wenn die Handtasche weg ist, weg, da ist nichts drin, dann geht es mir schon viel besser. Und es war auch gar nichts Bedrohliches. Also das meine ich. Ich kann natürlich sagen, ich weiß auch, dass man am Alexanderplatz in Berlin am Abend, am Tag auch übrigens, ganz schnell ohne sein Handy oder ohne seine Geldbörse oder ohne die Handtasche abkommt. Das weiß ich auch, aber trotzdem ist ja, also diese Aufgeschlossenheit, dass es andere Menschen gibt, die andere, dass es auch Kriminelle gibt, ich kann ja nichts dafür, ich weiß, dass es sie gibt und gut, das ist aber ein anderes Thema. Es geht jetzt um das Fremde und das Fremde zu akzeptieren, bedarf erstens eines, ich nehme gerne Ihr Wort, Fundament, auf dem ich stehe, das ich mir erarbeitet habe, indem ich irgendwie mein Hirn und meine Gefühle bearbeitet habe und irgendwie zusammengebracht habe, dass ich so bin, dann bin ich auch in der Lage, dem anderen Fremden so zu begegnen, dass ich erst einmal hinschaue. Und wenn ich es für bedrohlich halte, dann gehe ich auch auf den Mittelstreifen. Ich bin kein Multikulturalist, also ich setze mich dem, wo ich zum Beispiel gar keine Sprache mehr habe, auch nicht so gerne aus. Aber ich weiß auch, dass wenn ich in eine Situation gerate, wo ich keine Sprache mehr habe, dass ich dann alles versuche, um die Kommunikation so hinzukriegen, dass ich zumindest mal keine Aggression ausstrahle. Dann ist die einzige Chance, dann da rauszukommen. Aber gut, das ist zwei.
Okay, da hinten war noch, ja.
Ich habe den Eindruck, das ist eine typische Diskussion einer alternden Gesellschaft ist. Ja. Die Änderungsunwilligkeit, sich an eine weltweit veränderte Gesellschaft auch einzubringen, die verwundert mich doch sehr stark. Sie haben vorhin, Herr Greiner, am Anfang sehr, sehr deutlich gesagt, gerade Deutschland ist hunderte von Jahren immer wieder durch neue Bevölkerung, Migration hat sich entwickelt. Woher kommen heute, das frage ich mich, diese Ängste? Ich weiß, das ganze Rheinland ist voller Polen, die vor 100 Jahren eingewandert ist. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und die türkischen Einwanderer. So, woher kommt das?
Das ist, glaube ich, ganz leicht zu erklären.
Nee, lass mir einen Punkt sagen, warum ich diese Sorge habe, dass wir nur eine Gesellschaft, eine Diskussion haben, die nur politisch ist, weil wir nach meiner Überzeugung kein Einwanderungsproblem oder Heimat oder wie auch immer Problem haben, sondern den politischen Kontrollverlust über dieses Thema, dass wir die politische Kontrolle, was das Thema Einwanderung in unser Land angeht, aufgegeben haben. Und da glaube ich, ist es absolut wichtig, um dieses Thema wieder handhaben zu können, auch in der gesellschaftlich-politischen Verantwortung, dass man politisch die Kontrolle wieder erreichen muss. Das ist alles.
Na, ich glaube, das mit dem Kontrollverlust ist ja nur die eine Seite. Das betrifft ja jetzt nur die leidenschaftlich diskutierte Flüchtlingspolitik. Aber die Veränderungsunwilligkeit, die Sie, wie ich finde, richtig beschrieben haben, hängt nicht damit zusammen, dass ich oder viele Leute keine Veränderungen wollen, sondern dass die Veränderung sozusagen über das menschliche, verträgliche hinausgehen. Wenn Sie jetzt auf die Polen hinweisen, die vor 100 Jahren eingewandert sind und inzwischen gute Fußballspieler geworden sind, dann ist das ja ein ganz gutes Beispiel, weil es hat Generationen gedauert, bis sie gute Fußballspieler geworden sind. Und ich muss doch die Chance haben, innerhalb meines Lebens Veränderungen zu verarbeiten. Und der Nachteil ist vielleicht außerdem, dass unser aller Leben heute länger ist als noch vor Generationen. Wenn ich mit meinen bescheidenen 70 Jahren überlege, was an technischen Innovationen in dieser kurzen Zeit passiert ist, ist hochdramatisch. Nicht, dass ich das missbillige. Ich habe auch ein Handy und freue mich, dass es funktioniert. Aber es betrifft ja nicht nur diese technischen Dinge, sondern es betrifft unsere gesamte Lebenswelt. Es betrifft alles, was mit Ehe und Familie zusammenhängt, mit Moral zusammenhängt, von der Reproduktionsmedizin bis zu sonst was. Es sind dramatische Veränderungen, die eine Gemeinschaft und auch eine Kultur vor eine Herausforderung stellen, die es so noch nie gegeben hatte. Und dass man sich dagegen sperrt, halte ich für das Normalste. Ich glaube auch nicht, dass man das alles hinnehmen muss. Man kann es verlangsamen.
Nee, ich glaube aber, dass man, das ist eine Herausforderung, aber das strapaziert einem auch und dass man sich auch strapazieren lassen muss. Und ich glaube in der Tat, wenn hier noch zwei, eine 20-Jährige und ein 25-Jähriger sitzen würden, dann würden sie das mit den Fremden völlig anders sehen.
Das denke ich auch.
Dann würden sie auch natürlich das,
wir sind ja in der Akademie.
Mein kulturelles Argument, also mit der Bildung oder mit der Auseinandersetzung mit einer Religion, mit der Auseinandersetzung der Literatur, des Theaters, also da sind wir ja alle irgendwie auch in Reibungszonen geraten und zwar freiwillig und gerne und haben etwas davon auch gehabt, weil wir nämlich Reibungszonen aushalten können. Das ist jetzt bei den Jüngeren, ist das natürlich eine globale Reibungszone. Die bewegen sich vollkommen lässig weltweit durch andere kulturellen Felder. Und da frage ich mich nämlich, und deswegen beharre ich so drauf, was bleibt da dann an dieser inneren Festigkeit und dem Fundament? Wenn ich schon mit 16 die eigene Kultur nicht mehr wahrnehme, sondern die in den USA, da kann es dann, wo kommt dann die Festigkeit her, die notwendige Aufgeschlossenheit oder auch, also im positiven Fall kann man es Neugierde nennen, von anderen zu lernen und mich nicht zu verlieren. Und das ist, glaube ich, schon ein Problem, dass beim Brexit zum Beispiel war das übrigens das Hauptargument, das hat mich so schockiert, also das war ja sowieso ein politisches Glanzstück an Lügen, wie das funktioniert. Da wurde argumentiert sehr, sehr stark mit den Millionen Polen, die seit 2004, also als Europäer, nach England gegangen sind, nach Großbritannien gegangen sind, und dort arbeiten, leben, Kinder kriegen und so weiter und so fort. Ganz normal, Europäer. So, da wurde argumentiert, die überfremden uns, die kriegen, weil sie Katholiken sind, zu viele Kinder, die nehmen unseren Kindern die Plätze weg. Das ist doch grauenvoll, dass man ein solches Argument England-Polen schon hört.
Das Argument stimmt ja auch. Und zwar stimmt das deswegen, weil die polnischen Arbeiter, die an der englischen Ostküste gebraucht wurden und jetzt sehr vermisst werden, wenn sie nicht mehr kommen dürfen, sehr viel besser qualifiziert waren als die Engländer, die infolge der Thatcher-Reformen überhaupt nicht die geringste Ausbildung mehr hatten.
Ja, aber das ist doch schlimm, dass solche Argumente dann in der Politik unwidersprochen einfach so in die Welt geschossen werden und bei uns ja auch. Also diese ganze Heimatnummer, politisch benutzt, ist eine Emotionalisierung ohne Argument und ohne Beweise und ohne, das soll die Leute aufbringen. Und dass wir kein Einwanderungsgesetz haben, ist, finde ich, auch etwas schon lange problematisch.
Ja, noch weitere.
Ja. Ja, ich denke, es wurde auch schon angesprochen, sehr viel mit der digitalen Revolution zu tun. Es gibt eine großartige Enteignung weltweit von herkömmlichen Berufen, von herkömmlicher Wertschöpfung. Durch die Digitalisierung werden zum Beispiel ganze Berufe komplett verändert. Also ich komme zum Beispiel aus dem Filmberuf und durch die digitale Technik ist es ja sehr viel preiswerter geworden, Filme herzustellen. Das kann heute jeder Jugendliche zu Hause, kann einen Spielfilm, einen Dokumentarfilm herstellen mit sehr wenig Produktionskosten durch die kleinen digitalen Kameras, durch die Schnittmöglichkeiten im Computer. Ich denke also, wenn man da zum Beispiel nochmal drauf schaut, was die Digitalisierung in den herkömmlichen Berufen verändert hat, trifft das eben auch, was vorhin schon angedeutet wurde, eben auch einen älteren Teil von Bevölkerung, der auch, wenn man das so hochrechnet auf Ungarn, auf Großbritannien, auf eben auch auf die Bundesrepublik, auch der Teil der Bevölkerung ist, der sich enteignet fühlt, der sich wehrt und der eben auch mit Begriffen wie Heimat und Nichtveränderung argumentiert und Angst hat vor dieser extremen digitalen Veränderung unserer Welt und der Schnelligkeit, auch mit der das passiert. Also ich denke, dass wir da auch sehr genau hinschauen müssen, was Digitalisierung heißt und was andererseits auch heißt, die Herrschaft, die neue Herrschaft der internationalen Konzerne, die uns sehr viel diktieren und die zum Teil sehr viel machtvoller sind, als einzelne Regierungen mittlerweile sind. Das nur als Einwurf dazu.
Ja, die Frage ist natürlich, wie man sich dagegen wehren kann, weil als Sie das eben berichteten, fielen mir natürlich die Maschinenstürmerei ein und der Kampf gegen die mechanischen Webstühle im 19. Jahrhundert, aus denen dann Heinrich Heine ein wunderbares Gedicht gemacht hat. Ich glaube nicht im Ernst, dass man das alles verhindern kann. Man sollte es wahrscheinlich auch nicht tun. Aber ich glaube, um es nochmal zu sagen, an die Verlangsamung. Und ich glaube nicht daran, dass es gut ist, in den Schulen jetzt jedem Schüler einen Laptop oder einen Dingsbums in die Hand zu drücken und die Kreide abzuschaffen. Neulich war in der Zeit so ein Artikel in den Zeitchancen, das Ende der Kreidezeit, als wäre das sozusagen der Triumph, wenn die Kinder also nicht mehr oder die Lehrer nicht mehr an der Schultafel 1 und 1 mit der Kreide aufmalen müssen. Ich bezweifle das.
Also ich bin auch nicht unbedingt die Befürworterin für Laptop in der Schule von Anfang an, aber man muss natürlich den Kindern schon den Umgang mit diesen Medien ja beibringen. Also man muss die Distanz ja auch, die Distanzierung, also die Möglichkeit, es ist möglich, sich nicht von dieser Maschine beherrschen zu lassen. Es ist, ich meine, es gibt genug Jugendliche, die suchtartig am Computerspielen hängen. Das ist eine Sucht. Aber man muss schon frühzeitig anfangen, den Umgang mit den Medien auf eine einigermaßen sachliche Ebene zu bringen, um ja, dann sollen sie eben ihre Dokumentarfilme probieren und machen, dann lernen sie auch eine Wahrnehmung von Welt und eine Kommentierung ihrer Wahrnehmung. Das ist ja dann auch ein kreativer Akt. Aber nur spielen, was vorgegeben ist, das ist natürlich ein ganz geringer kreativer Akt, würde ich sagen. Vielleicht gar keiner. Vielleicht ist es genau die Vernebelungsmaschine, die dann wieder nur Ängstlichkeiten erzeugt.
Ja, ich will, da gibt es noch einen. Da ist auch, gut, okay.
Also, ein etwas nicht vielleicht direkt im Thema. Der Architekt meiner Großeltern, Muthesius, hat für einen Hamburger Kaufmann Im und Export, der immer in der Welt unterwegs war, einen Ruhepunkt geschaffen und hat das genannt, Heimat anbietend. Im Haus, nicht auf der Straße, auch nicht auf der Welt. Der lebte ja und verdiente sein Geld mit dem Wechsel. Also ich wollte einmal sagen, es braucht auch den Punkt, wo man sich ausruht, um in die ganze Veränderung positiv reinzugehen.
Ich wollte noch mal was zu dem Bereich Schule sagen. Und zwar auch darauf zurückkommen, auf Heimat oder sich heimatlos zu fühlen. Ich glaube, es hat, wir haben schon lange Einwanderung gehabt in der Schule, viele ausländische Kinder. Aber wenn ich früher in der Schule fragte, was feiert ihr denn, meinetwegen beim Ramadan, dann kam, keiner wusste es genau, weder von den türkischen Kindern wussten sie genau, was gefeiert wurde, noch wussten die deutschen Kinder ganz genau, was eigentlich Pfingsten gefeiert wurde. Das hat sich total verändert. Der Stellenwert der Religion hat sich so massiv verändert. Und zwar, jetzt wird jedes Fest ernst genommen, jedes muslimische Fest. Und Heimatlosigkeit kann sich bei denen so gefühlsmäßig einstellen, finde ich, wenn im brauchst einen Gehorsam. Weihnachtsfeiern in, was weiß ich, oder Weihnachtsmärkte in Lichtermärkte umgewandelt werden, wenn überhaupt Adventsfeiern gar nicht mehr richtig wahrgenommen werden, wenn also in der Schule dazu aufgefordert wird, gemeinsam das Fasten zu brechen, also was früher eigentlich eine Privatsache einer jeden Familie war, die einen gingen in die Kirche, die anderen nicht, das war ihre Privatsache, das wird inzwischen an den Schulen ist es eine öffentliche Sache. Also nun ist es ja auch vom Koran her ist es eine Staatsreligion, die auch staatlicherweise zelebriert wird und die auch großen Einfluss in den muslimischen Ländern eben hat oder den größten eigentlich. Aber hier nähern wir uns dem an, dass das im öffentlichen Raum einen derartigen Platz einnimmt. Und das, finde ich, kann auch schon manchen heimatlos machen.
Ja, das ist okay, Elisabeth Schwarzstein.
Ich wollte nur mal sagen, zu dem Begriff Heimat auch, ich habe eine ganz andere Sichtweise darauf, die wird Sie vielleicht ein bisschen verstören. Ich mag meine Heimat gar nicht. Ich bin gebürtige Schwäbin, ich bin in Stuttgart geboren, das finde ich schon ziemlich arg. Ja? Ich wollte da weg. Ja? Aber das, was ich in der Kindheit zum Teil da erlebt habe, wie wir gespielt haben, die Frechheiten, die wir uns gegenüber den Erwachsenen erlaubt haben, wie wir die geärgert haben, was ich mit der absoluten Sicherheit von 8, 9 Jahren der Meinung war, die Menschen sterben, aber ich nicht. Also diese ganze Kinderwelt, die ich hatte in der Stuttgart, in der Menzelstraße, ja, so ein Malerviertel, ja, gute Güte, ja, kleinbürgerlich bis zum geht nicht mehr, die nehme ich doch aber überall hin mit. Die verliere ich doch nicht, wenn ich woanders hingehe. Warum sollte ich denn? Ich möchte da nicht zurück und ich würde da auch meine Kindheit nicht mehr suchen. Das ist das eine. Und also der schöne Satz von dem Philosophen George Steiner, Bäume haben Wurzeln, Menschen haben Beine. Habe ich immer ernst genommen. Ich bin schon sehr lange in Hamburg, mir geht es wie Frau Dr. Weiß. Ich liebe diese Stadt, ich empfinde die wie mein Zuhause. Ist doch toll. Aber ich komme ganz aus dem Süden. Manchmal mag ich die Landschaft, wenn ich in den Süden komme und denke, das ist allerdings auch schön. Aber ich glaube nicht, dass man so an einem Heimatbegriff, der stetig so bleiben soll, wie er mal bei mir vor 70 Jahren war, das muss man nicht. Das braucht man überhaupt nicht. Die Welt ist groß und weit. Dankeschön.
Darf ich mal? Ich möchte... Also ich war ja auch immer der Meinung, dass man die Heimat verlassen muss, aber danke für den Hinweis auf die Pflanzen. Ich habe jetzt mit Pflanzen gar nicht so viel am Hut, aber ich bin so aufgewachsen, dass mir immer gesagt wurde, was das für eine Pflanze ist. Ich kenne alle Namen, aber ich brauche sie nicht unbedingt. Aber ich bin nach 25 Jahren zum ersten Mal wieder in diese Region gekommen, und zwar in so ein Kloster, was zum Hotel umgewandelt war, zu einem Symposium. Und in diesem Kloster haben wir ganz viele Spaziergänge gemacht, als ich Kind war. Und das Wahnsinnige ist, dass ich glaube, dass ich von den Pflanzen ziemlich weit weg bin. Ich habe diese Pflanzen und die Düfte und das alles wiedererkannt. Das war ungeheuer, aber das ist ja auch Gefühl, also das ist eine Emotion, aber eine Sinnlichkeit, genau wie die Lektüren, wie die Lieder, das bleibt ja eben doch und das ist das Fundament, das ist einfach das Fundament. Und heute würde ich lieber in der Wüste leben, wenn es eine Wüste gäbe, wo ich leben wollen würde, würde ich dahin gehen, aber ich finde keine, weil ich liebe Steine, und Sand, aber ich brauche nicht unbedingt Grünes.
Und die Hitze? Okay.
Macht mir auch nichts aus, aber das Land muss stimmen. Also
die Inhalte müssen auch stimmen. Durch den Kopf eine. Ist da noch eine Wortmeldung? Ja, dann nehmen wir die vielleicht.
Also bei diesem ganzen Gespräch hatte ich eigentlich den Eindruck, dass fast das Wesentliche übergangen wurde. Einmal hat man überhaupt nicht an das Klima gedacht, aus dem alle diese verschiedenen
zugezogenen Flüchtlinge oder Asylsuchenden kommen. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und wenn man auch darüber sprach, dass Europa oder auch Deutschland so viel Veränderungen in Hunderten von Jahren durch Zuzüge und Abwanderung erlebt hat, so hat sich das ganze dieses Gespräch immer auf Europa bezogen. Dass Polen nach England oder ins Rheinland ging oder dass Italiener nach Russland gingen. Aber es ist nie so gewesen, dass aus anderen Kulturen und anderen Erdteilen, aus anderen Klimata, aus völlig anderen religiösen Reichen so viele in kurzer Zeit nach Europa gekommen sind.
Und ja, da haben Sie völlig recht. Wir haben es implizit erwähnt, aber nicht explizit, weil ich glaube, dass sich das eigentlich, also ich habe es vorausgesetzt, dass das auch ein großes Problem ist, aber es ist gut, dass Sie nochmal darauf hinweisen. Aber ich glaube auch das, was Sie gesagt haben, es ist ja nicht so, dass es nicht diskutiert würde, es wird sogar so diskutiert, dass man um die Zukunft unserer Kanzlerin Sorgen haben muss. Also das ist schon da. Sie haben recht, ganz, ganz ohne Zweifel. Ich wollte noch etwas sagen, will Ihnen aber nicht das Wort abschneiden, weil mir durch den Kopf geht der Hinweis vorhin, diese Diskussion sei ein Beispiel für eine alternde Gesellschaft. Das ist zweifellos der Fall. Wenn jetzt meine Töchter hier säßen, die alle so beide um sie 30 sind, und alle wären hier 30 Jahre alt oder so, dann wäre diese Diskussion in der Tat völlig anders abgelaufen. Aber das ist weder ein Einwand für noch gegen diese Diskussion. Die Tatsache, dass wir Eltern sind, ist ja noch kein Vorwurf. Und wir sind die Mehrheit.
Ich wollte noch auf den Hinweis mit den Religionen. Da haben wir in der Tat genau das Problem, was Sie beschreiben. Das ist mir auch ganz wichtig festzustellen, während unsere Kinder das vielleicht geglaubt haben, das brauchen sie nicht und sie kriegen es auch nicht mehr aufgezwungen. Sie haben also gar keine religiöse Verortung, sie haben höchstens eine ethische, die dann dazu führt, dass ich die Bäume genauso schütze wie die Menschen. Das reicht nicht. Entschuldigung, das war jetzt nicht. Also wir haben irgendwie diese religiöse Verankerung verloren, weil wir uns stark genug glaubten, was ja auch geht. Wir können uns ja auch unsere Werte an unseren Werten orientieren und haben ein gutes Regelwerk, wie wir miteinander umgehen. Aber es ist, die Religion ist weg. Und nun werden diese Kinder konfrontiert mit Menschen, die eine ganz massive Religion die sie konfrontieren mit einer ganz massiven Religion. Und die keine haben, können sich das erstens nicht erklären und können auch nichts dagegen setzen. Also in Berlin heißen die Ostereier übrigens Picknick-Eier inzwischen. Also auch, da hat man schon Angst, voreilig Angst, die religiösen Feiertage des Christentums überhaupt noch so zu nennen. Geschweige denn, dass man weiß, was sie eigentlich waren. Also das ist eben nicht gut. Und das müsste genauso wie Geschichte eigentlich gelehrt werden. Sonst weiß ich nicht, wo wir die Standfestigkeit hernehmen sollen, dass wir noch was gegensetzen. Ja, das ist okay. Ja. Ja. Wenn der gut ist. Dann haben Sie einen richtig guten Ethikunterricht. Das
ist wirklich so. Okay, ich würde jetzt die Sache einfach mal abbrechen und ich sage jetzt kein Schlusswort, weil nämlich die Debatte auch keinen Schluss hat und ich fürchte auch keinen haben kann. Sie wird uns noch lange beschäftigen und ich wünsche Ihnen, dass Sie gut nach Hause kommen. Danke sehr.